Den Deutschen wird ja gerne nachgesagt, sie wären Ordnungsfanatiker. Ich empfehle mal nur, nach Tokio zu gehen, in eine 70 Millionen Megacity. Dort erlebt man in einem urbanen Stadtraum, was aufgeräumte Strukturen auch wirklich bedeuten. Da ist viel Zen drin, aber es funktioniert trotzdem. Und ich glaube, da kann man schon einiges lernen.
Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.
Bei uns hat alles seine Ordnung. Daher vorab der Hinweis. Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt ihr an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.
Herzlich willkommen bei Interact Insights, dem Business-Podcast mit brandaktuellen Interviews und Hintergründen aus Architektur, Immobilien und Technologie. Ich bin Stefan Jung, Gründer der Strategieberatung Taskforce Now in Hamburg. Heute geht es bei Interact Insights um einen Geografen, Professor, Zahlenmenschen, Reiseverrückten und schönen Mann. Herzlich willkommen, Professor Thomas Bayerle.
Ja, vielen Dank, Stefan. Das Letzte hätte ich verkneifen können, auch wenn du wahrscheinlich recht hast. Ja, danke.
Ja, lieber Thomas, schön, dass du bei uns im Podcast bist. Ich freue mich sehr drauf. Bevor wir gleich in unsere Themen und 1000 Fragen einsteigen, starten wir mit dir auch mit der 60-Sekunden-Schnellfragerunde, in der du dich immer ganz spontan entscheiden darfst, was dir im Zweifel lieber ist. Und dann starte ich mal mit der Frage, FC Bayern oder Frankfurt?
Oh, Frankfurt, ganz klar, Home-Bias-Effekt.
Fußball oder Tennis?
Mittlerweile Tennis, ja, doch.
Hund oder Katz?
Ganz klar Katze. Ich hatte eine Katze, da war ich noch ganz klein und die hat mich mein Leben lang, ihr Leben lang begleitet, muss man sagen.
USA oder Asien?
Kontinent stand eher Asien, weil es einfach ein breiteres Spektrum bietet. Aber New York ist auch nicht zu verachten, ehrlicherweise.
BMW oder Mercedes?
Mercedes. Tendenziell Mercedes, doch, ja.
Technologie? Apple oder Samsung?
Oh, einfach Apple, ganz klar. Kann ich bedienen und muss nicht drüber nachdenken.
Geht mir auch so. Beim Essen Burger oder Pizza?
Ja, Pizza, doch. Einfach, weil es convenient-mäßig ist. Der Burger tropft mir immer die Hose voll, weil ich so ein Chaot bin beim Essen. Deswegen Pizza, ganz klar.
Apropos Tropfen, Wein oder Bier?
Ganz klar Wein.
Gut, dann haben wir die 60 Sekunden geschafft und schon mal so einen ersten Einblick gewonnen. Thomas, du bist studierter Geograf. War das schon immer dein Kindheitstraum oder wie bist du da hingekommen?
Also im Kindheitstraum war es dahingehend, dass ich natürlich immer viel gereist bin, auch in jungen Jahren schon. Und da gab es halt ein Studium, das hat zu meinem Hobby gepasst, um es mal so zu sagen. Die Wahrheit dahinter ist allerdings, es war auch ein BWL-Zweig dabei. Von daher war der Wunsch des Elternhauses, doch was Seriöses zu machen, damit es am Schluss mal in der Bank oder mit einer Krawatte endet. Das war dann schon ausgeprägt. Und die Kombination Geografie und BWL war dann eigentlich wirklich eine Mischung zwischen Kopf und Herz und hat mich bis heute eigentlich ganz gut hier mein Leben lang begleitet. Geografen haben den Vorteil, sie sind in Themen oftmals sehr schnell drin. Böse Menschen würden sagen, dafür auch oberflächlich, aber damit kann ich wirklich leben. Ja.
Okay, und war dann der Weg in die Immobilienbranche für dich auch ein logischer Schritt?
Nicht wirklich, nein. Da muss man klar sagen, kam ich in die Situation, mich hat nach einer Vorlesung freitagsmittags, wo nur noch die Hatten im Hochschullehrsaal waren, hat mich ein Dozent angesprochen. Es sucht irgendeiner aus dem Verlagswesen einen jungen Menschen, der durch Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen marschiert und Sternebewertungen für Wohnlagen vergibt. Also gut, ja klar, Geografenarbeit. Und das war Plötz Immobilienführer, also der Verlag Plötz. Und es hat sich so entgegen entwickelt. Und das Spannende war, einmal geografisch, ich kam an die frische Luft, hatte keine Ahnung, also man hat eine Ahnung, ob man 5 Sterne vergibt oder 1 Stern, das ist ganz klar, das sieht man auch. Aber das Ganze wurde finanziert durch Initiationen und von Interviews von wichtigen Männern, muss man da mal sagen, in Banktürmen in Frankfurt. Und so kam ich als Student in den Genuss, dass man durchaus mal mit Vorständen ein Interview führen durfte. Und einer der Vorstände hat sich dann, ich kürze es ab, da mal erinnert, dass da mal so einer da war und der hat damals promoviert. Und dann kam ich dann zur Dresdner Bank. Das war eigentlich eine relativ coole Sache. Unter uns, ich habe mich wirklich nie beworben.
Wow, ja, super. So bist du also in die Immobilienbranche gekommen und seitdem kennen wir uns und verfolgen unseren Weg durch die Branche. Man sieht sich immer wieder, das finde ich schön. Jetzt hast du gerade als Stichwort gesagt, einerseits treibt dich das Reisen an und die frische Luft. Wie spürst du denn so die letzten 12 Monate des Eingesperrtseins?
Ja, ich glaube, wie den meisten daran geht. Also ich will da nicht überheblich wirken, aber es ist natürlich für jemanden, der im warmen Homeoffice sitzt mit dem eigenen Arbeitszimmer, ist es schon so eine Art Luxuskasernierung. Wie gesagt, das soll jetzt bitte nicht falsch verstanden werden, aber Krisen in dem Sinn sehen sicherlich anders aus. Aber mal durch Phasen. Die ersten 2 Wochen, mich hat es dann am 20. März, wurde ich dann nach Hause geschickt, ja. Waren vorher auch noch ehrlicherweise in Österreich, ja, beim Skifahren über Fasching. Das war so ein bisschen komische Welt für mich, weil ich bin hibbelig, aber vor allem, ich war halt bisher 3 von 5 Tagen unterwegs. Von daher war auf einmal sitzt man da so stundenlang zu Hause. Arbeiten war für mich nicht das Problem, denn durch den schwedischen Konzern oder die schwedische Mentalität war ich eh schon immer so ein bisschen, arbeite wann, mit wem und wo du willst. Das war bei uns nie ein Problem. Also war nicht eine technische Geschichte, war eher so eine Kopfsache zum Thema, ja, das dauert jetzt halt ein paar Wochen und dann hat man sich irgendwann schnell angewöhnt, dass jeden Tag Gummibärchen nicht gut sind. Hat sich dann auch mal irgendwann aufgehört zu rasieren, aber nur damit man weiß, wie es mal aussieht, weil man hat ja die Chance nicht. Und es war so eine Phase, die zweite Phase war dann eine sehr, sehr rationale Phase, als dann die ersten Fragen gekommen sind, wie geht's denn weiter, Bayerle, mit deinem Job im Sinn von, gib mal eine Prognose ab. Und damals war für die meisten halt Homeworking, Remote Working definitiv neu. Und jetzt sind wir in der dritten Phase. Also dritte Phase heißt, wir konnten nicht uns vorstellen, dass es nochmal so weit geht. Hangeln jetzt um irgendwelche Impftermine, aber fahren immer noch auf Sicht, um es mal ganz klar zu sagen. Und das meine ich vielleicht so ein bisschen mit dem Thema komische Krise. Es hat sich eigentlich im Geschäftsfeld bis auf den CO2-Ausstoß über Tegel oder London Heathrow nicht wirklich viel geändert, ja. Aber es ist das Ergebnis, zeigt sich, dass viele Sachen auf einmal einfach gehen, ohne dass jemand noch zurückblickt und sagt, mein Gott, was waren damals für kuriose Zeiten, als die uns verboten haben, einen Tag zu Hause zu sein. Nicht bei uns, aber man hört es ja von anderen Gesellschaften oftmals.
Das heißt, du warst schnell startklar. Wie geht's dir heute? Erlebst du auch so Tage, wo du sagst, ich bin echt Zoom-müde?
Also gibt es eigentlich 2 Aspekte. Einmal dieses, gestern war wieder so ein Tag, ja, wirklich ungelogen von 8 Uhr bis 20.30 Uhr ordentlich militärisch getaktet, was ich eigentlich gut finde, ja. Aber man kommt ab und zu mal raus, wenn man mal kurz auf Toilette muss oder wenn der Paketbote klingelt und keiner geht ran, ja. Ist auch nicht dramatisch, aber dieses, man sitzt wirklich fokussiert 12 Stunden vor so einer Kachel, das ist absoluter Stress, kann man sich gar nicht vorstellen. Das Positive, und es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt was Positives, aber im Negativen, ich sehe natürlich meine beiden Kinder, meine Töchter, aber auch meine Frau dann, Kinder mehr mittlerweile, ich sehe die einfach mal aufwachsen in einer Zeit, die sich Pubertät schimpft. Einmal in der Anfangsphase, einmal in der Endphase, ja. Und ganz ehrlich, wenn man das ganz kritisch reflektiert, was mir entgangen ist durch diese Beruf-Reisetätigkeit 3-4 Tagen die Woche, das ist echt Wahnsinn. Ob die das auch so sehen, ist eine andere Frage. Aber
ja, ich wollte gerade sagen, so Teenager in der Pubertät erleben kann ja 2 Seiten durchaus beinhalten, ne?
Naja, man kann durchaus mal auch ökonomisch argumentieren. Die Frage, die dann nach Weihnachten kam mit dem Netflix, sag ich so, ja gut, dann hört euch auf zu zanken, dann gibt's Netflix. Der Waffenschild hat unglaublich 4 Wochen gedauert. Das war mir fast schon peinlich, weil irgendwie Pubertät heißt, ich muss mich ab und zu mal die Tür knallen lassen. Ist nicht passiert, ja. Das Ganze ist wiederholt worden dann im März mit Disney Plus, ja. Also von daher, ja, das ist schon. Aber ernsthaft, man sieht natürlich auf der anderen Seite, wir können damit umgehen, weil uns fehlt nicht wirklich was. Aber meiner Großen fehlt der Abschlussball. Die Firmung war so eine Notkonfirmation, ja, also die war halt überschaubar. Das heißt, dieses komplette soziale Leben und als Vater bin ich ja nicht unfroh, dass da jetzt nicht junge Recken da vor der Tür klingeln. Aber eigentlich fände ich es gar nicht mal so schlecht, wenn da mal was anders kommt, ja. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, was man gesellschaftlich hat, ja.
Na, die jungen Recken, die werden definitiv kommen, gar keine Frage.
Von uns auch, ja.
Gut. Du wirst ja ganz oft eingeladen, aufgefordert, angefragt, Prognosen für die Immobilienbranche abzugeben. Nun sind die ja schon in normalen Zeiten nicht immer ganz einfach, aber nun gibt es ja heute so Szenarien, die Bankentürme stehen bald leer, die Fußgängerzonen sind verwaist, in alle Hotels werden in Boardinghäuser umgewandelt. Wie sind denn deine Annahmen, lässt sich das in ganz kurzen, knappen Sätzen zusammenfassen?
Ja, also es gibt 2 Ebenen. Einmal, ach, jetzt kommt dieses Passwort der Digitalisierung, die alles irgendwie schneller macht. was wir vorher schon gewusst haben. Und die treffen auf einen sehr, sehr trägen Vermögensgegenstand. Und das macht die Prognosen, wenn ich ein bisschen ausplaudern darf, gar nicht mal so schwierig. Es erwartet ja keiner zu sagen, ob die Spitzenmieten 2025 bei 85 Euro liegen oder bei 75 Euro. Ja, das ist ja eine Punktlandung, die man nicht, glaube ich, als Ziel haben sollte. Sondern die Frage, passiert beispielsweise nach einer fünfjährigen Prolongation 2021 auf 2022 was mit den Mietverträgen? Ja, das heißt, dieses Trägheitmomentum, was ja die Stabilität ausmacht bei Immobilien, wir werden trotz aller Covid und trotz aller Digitalisierung, wird sich jetzt nicht über Nacht der Wohnungsmarkt, der Logistikmarkt oder die Fußgängerzonen komplett wandeln. Das ist das, was man wahrscheinlich ein bisschen entsprechend als Evolution mit einem revolutionären Momentum bezeichnen würde. Aber wir sind nicht im Aktienmarkt, wo ich gehe ins Bett und am nächsten Morgen habe ich 40% meines Werts verloren. Das sind wir nicht. Deswegen sieht man die meisten Dinge auch mit Ansage kommen. Und da muss man die Ansagen entgegennehmen. Man kann sie negieren, aber das ist mein Job, zu sagen, was sind denn die 3, 4 Szenarien? Deswegen sehe ich keine leerstehenden Bürohalden kurzfristig. Ich sehe auch keine leerstehenden Fußgängerzonen mittel- und langfristig. Es sind andere Fußgängerzonen, es sind andere Bankentürme. Und unter uns die Urbanisierung, dass Menschen in die Städte ziehen, das wird auch so ein komisches Virus nicht aufhalten. Und da rede ich wahrscheinlich von den nächsten 10, 20, 30 Jahren. Krieg immer außen vor gelassen natürlich, ja.
Also wir haben es mit einem trägen Anlagegegenstand zu tun. Ist es aber dann vielleicht nicht doch eine Lawine in Zeitlupe, die da auf uns zurollt?
Ja, also ich sage ja schon, das kommt mit Ansage. Und machen wir einfach das weil es greifbar ist, vielleicht vermeintlich das Thema mit den Büroflächen. Ungefähr 4-5% pro Jahr auf dem Gesamtmarkt werden neu abgeschlossen. Ja? Also mit anderen Worten, ich sehe die Spitze von der Spitze vom Eisberg. Die anderen laufen ganz normal weiter. Und jetzt kommt es genau eigentlich zu deinem Aspekt. Gute Frage. Was passiert denn jetzt, wenn eine Prolongation kommt? Oder ein Unternehmenslenker, und es sind halt nicht die Immobilienmenschen, sondern ein CFO eines Unternehmens, eines Corporates, der sagt, ich habe den zweitgrößten Kostenblock. Das sind übrigens diese Büroimmobilien oder Produktionsanlagen. Da möchte ich jetzt mal mit runtergehen. Welche Angebote gibt es denn? Und da ist er halt gefangen zwischen dem Thema, ich kann mich einschränken, ich kann also weniger Fläche, ich kann mehr anmieten mit den Abstandsregelungen oder ich lasse es wie bisher und packe halt einfach nur mehr auf die Fläche und dünnt davon woanders aus. Und das sind genau die Szenarien irgendwo. Über allem schwebt die Aussage sicherlich, es wird eher Wachstum geben in den Ballungszentren, also dort, wo schon was ist. Aber ich bin, was so einen ländlichen Raum betrifft oder irgendwelche subventionierten Stadtrandideen, da bin ich doch sehr skeptisch, sage ich ganz offen. Aber ich lasse mich auch gerne überzeugen und gerade das Thema mit dem Covid-Homeworking, die Corporates stocheln im Nebel, erwarten von uns Lösungen. Wir schauen nur auf den Mietvertrag, den die aber gar nicht wissen wollen. Die wollen eigentlich wissen ganz banal, wie sollen sie sich strategisch aufstellen. Über die Miete gibt es halt am Schluss einen Wert, aber das ist kurzfristig nicht das Entscheidende, sondern mittel- bis langfristig. Welche Flächenkonzepte habe ich denn? Bin ich zentral, dezentral? Gestehe ich zu, dass 86% der Deutschen kein eigenes Arbeitszimmerchen haben? Deswegen ist der Ruf nach Homeworking und Coworking immer so total lustig. Wenn es die meisten halt nicht darstellen können und wollen zu Hause, dann ist es, glaube ich, ein Schrei der Branche außerhalb der Immobilienwirtschaft. Jetzt helft uns nochmal. Ihr seid doch die mit dem Wissen, was Immobilien betrifft. Ja. Und ganz offen, da können wir schon ein bisschen mehr nachlegen.
Wie sieht denn aus deiner Sicht die Büroimmobilie der Zukunft aus? Die Flächenanforderungen verändern sich ja. Es ist ja nicht nur die Quantität, sondern doch auch die Qualität, wo man jetzt feststellt, das Büro dient nicht nur zur Aufbewahrung des Mitarbeiters, sondern muss andere Funktionen erfüllen. Wie schätzt du das ein?
Das Entscheidende ist in der Tat diese anderen Funktionen, der Kern. Und wenn ich auf 100% gehe, sehe ich 60% immer noch als klassische, es steht ein Schreibtisch dort. Der steht vielleicht sogar ein bisschen enger dort, aber ich habe viel mehr Verkehrsfläche wieder. Man muss dazu wissen, das ist ja unser Job, die letzten 10, 15, 20 Jahre haben wir ja Verkehrsfläche eingespart. Wir haben diese großen Besprechungsräume, die wurden als ineffizient bezeichnet, haben so ein Cubicle hingestellt und hat dann vielleicht ein bisschen mit der Fläche eine Kaffee-Lounge gebaut. Ich sage das alles wertfrei, um Gottes Willen, ja. Das, was jetzt kommt, ist eine klassische Restrukturierung im Sinn von, der Kern ist Büroflächenarbeit, es mag eine Zelle sein, mag ein Open Space sein, da kann man uns gerne streiten, aber was wir wieder erleben werden, ist eine Renaissance von Besprechungsräumen. Die werden vielleicht nicht mehr so Staatswagen aussehen, wo vorne der Vorstand sitzt, sondern es wird ein großer, großer Raum sein, wo sich Menschen treffen. Die These, die jetzt, aber Thomas, das kann man elektronisch machen. Ja, kann man elektronisch machen, aber eben vielleicht nur 2 Tage die Woche und in 3 Tagen, das ist so ein bisschen meine kleine Weltformel im Moment, möchte ich vielleicht die Kollegen schon sehen. Dass wir die Hängematte nicht mehr abschaffen und das ist, glaube ich, auch ganz klar. Da gehört auch ein bisschen Shishi dazu. Aber der Kern ist für mich 60% klassische Büro, knallharte Bürofläche, sehr effizient, aber auch Möglichkeiten zu bieten, sich mit den Leuten zu treffen. Es ist nicht jeder prädestiniert für so einen Sitzsack, wo ich nicht mehr rauskomme, oder für so eine offene Arena-Landschaft. ich sage es ganz banal, auch wenn es wahrscheinlich bald einen cooleren Begriff gibt, ich rede von Besprechungsräumen. Und nicht nur für 2, sondern wahrscheinlich für 20 und 30 auch. Ja?
Lass uns nochmal zur Asset-Klasse Wohnen kommen. Das ist ja eine Asset-Klasse, die jetzt bei allen Konjunkturaussichten, bei der Stimmungslage, die im Moment monatlich gemessen wird, am besten wegkommt. Ne? Wie wohnen wir denn morgen? Wie sind denn da deine Perspektiven? Und dann werde ich gleich danach auch mal so ein bisschen auf das Thema Politik und Wahlen gerne umschwenken.
Ja, die Frage ist ja, wie man morgen definiert. Wir haben es, wie gesagt, mit einem trägen Vermögensgegenstand zu tun, haben eine ökonomisch interessante Lage. Die Nachfrage ist viel höher als das Angebot. Ja? Also nimmt der Konsument erstmal das, was er angeboten bekommt. Und da muss man ein bisschen zurückblicken. Die letzten 10 Jahre waren sehr stark geprägt durch 2- und 3-Zimmer-Wohnungen und vor allem durch diese Mikro-Apartments. Das heißt, dieses Morgen im Sinn von Neubau wird sich meiner Meinung nach viel stärker in diesen 3-4-Zimmer-Wohnungsbereich wieder bringen. Natürlich kommt jetzt die Nachfrage, ja, bei aller Bezahlbarkeit, richtig. Also habe ich dann geografisch, bin ich dann eher diese Speckgürteldiskussion oder sogar draußen in den klassischen Stadtstrukturen, reden wir immer von diesen 1-2-Zimmer-Apartments. Das klingt immer so ein bisschen granular von wegen 18, 19 Quadratmeter. Nein, es sind diese 1-2-Zimmer-Apartments mit diesen 40 bis 60 Quadratmetern. Das ist, ich sage immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, hat aber natürlich auch ganz knallhart eine Korrelation mit der gesellschaftlichen Veränderung, ja. Wenn also in den meisten Großstädten, nicht meisten, sondern eigentlich alle mittlerweile, über 52% der Einwohner sogenannte Ein-Personen-Haushalte sind, im Durchschnittsalter von Anfang 30, dann lasst man die jetzt nochmal 10 Jahre vielleicht irgendwie einen Deckel auf den Topf finden und umgekehrt, ja, und sich ein bisschen austoben und beruflichen Wechsel machen, viel mehr als wir das vielleicht gemacht haben, keine Frage. Aber ich glaube, dass es irgendwann diesen Fortpflanzungsdrang gibt im Sinn von Wesen treffen sich und zeugen Kinder, ich sage es wirklich wertfrei, ja, und wo wollen die drin sein? Da gibt es sicherlich interessante Geschichten zum Thema, vielleicht sind wirklich die Anfang 40-Jährigen, also statistisch kann man es ja so feststellen, die in der Tat knapp 1 Million auf den Tisch legen für eine 4-Zimmer-Wohnung in der Innenstadt oder Stadtstruktur, oder sind es vielleicht doch die das Townhouse, Vulgo Reihenhaus draußen in dem Speckgürtel einfach als Angebot sehen, weil sie ganz klar sagen, uns ist das grüne Thema, uns ist die Stadt nach 10 Jahren, 15 Jahren, jetzt haben wir ein anderes Lebensmodell oder eine andere geografische Orientierung irgendwo gefunden. Also ich glaube, wir können die Grundprogrammierung rein, raus, Urbanisierung, Eigentumsbildung, werden wir nicht umkehren. Deswegen morgen ist sicherlich ein bisschen vielschichtiger, aber diese extreme Fokussierung auf Urbanität und auf Dezentralität wird sich massiv zunehmen. Und zwischendrin bleibt natürlich so dieses Quartier, dieses Mixed-Use-Gebäude, also alles Dinge, die die Immobilienwirtschaft natürlich auch ein bisschen hinterherläuft, positiv formuliert und versucht dann, die Trends abzuleiten, in viele Funktionen auf wenige Quadratmetern zu bringen irgendwo, ja. Ich sag's mal locker, nicht jeder möchte in einem urbanen Quartier wohnen, jeder möchte im urbanen Quartier wohnen, aber nicht jeder direkt dann über dem Italiener, wo abends um 10 dann die Außenbestuhlung irgendwie langsam mal erst in Gänge kommt. Also das ist so ein bisschen die Urbanität, ist das, was über allem schwebt, die wird zunehmend massiv. Mit völlig neuen Preisschildern, da werden wir zwar uns die Augen rollen und wahrscheinlich denken, mein Gott, zahlen die Preise. Aber ich glaube, das ist auch der Kern der Emotion dessen, was man dann das Wohnen versteht. Vielleicht eine kleine Anekdote, ich schaue gerne halt auch in Covid diese ganzen Sitcoms da an, How I Met Your Mother, Big Bang Theory, und irgendwo wohnen alle Anfang 30 studierte, promovierte Menschen in WGs in Brooklyn und Manhattan, ja. Also das ist ein typisches Zeichen, dass offensichtlich die haben eine WG, obwohl sie einen Beruf haben, aber die wollen halt innenstadtnah wohnen. Diese Fälle der WGs, die nehmen halt auch in Deutschland immer stärker zu, gerade in Ballungsräumen.
Absolut. Ja. Sag mal, Bundestagswahl, September kommt näher, Thema Mietendeckel, Wohnen kommt mehr in den Fokus, soll vielleicht mehr reglementiert werden. Natürlich streiten darüber alle. Was sagt denn der Researcher in dir zu den verschiedenen Szenarien? Was ist zu erwarten?
Also der Researcher, der liegt jetzt erstmal ein halbes Jahr zurück, weil in der Tat, ich glaube, speziell in diesem Wahlkampf wird das Wohnungsthema, das wird an der ersten Stelle stehen. Klimawandel ist jetzt eine relative Größe geworden. Ich will es gar nicht abschwächen, um Gottes Willen. Aber das emotionale Thema ist nicht der Eisbär an der Arktis, sondern bezahlbarer Wohnraum. Hat man ja auch vor kurzem schon gesehen. Es ging ja los mit dem berühmten Spiegel-Interview von Herrn Hofreiter. Hamburg, Eigenheim, ja. Also das war der Beginn im Prinzip. Das heißt, in den nächsten Monaten werden sich die Parteien mit total tollen Vorschlägen überbieten, wie man was regulieren kann. Sie werden eins nicht machen, da will ich ganz ehrlich sein. Mir fehlen immer noch eigentlich Lösungen, wie ich es denn mache. Wie schaffe ich es eigentlich, mehr Produkt zu machen? Bauen per se ist keine Aussage, das ist eine Feststellung, ja. ist ein bisschen plump offen gesprochen, ja. Aber ich glaube, da erwarte ich auch nicht viel. Das sage ich ganz defektistisch. Ich erwarte im Moment im Wahlkampf eher ein gegenseitiges Hochschaukeln, was in so einem Wettbewerb liefert. Wer bietet noch mehr mit Deckelung oder Subventionen, je nach Parteifarbe wohl gesprochen. Aber ganz wichtig, Feststellung von mir, und ich sage das unabhängig von der Farbe jetzt, wir werden auf jeden Fall eine Begrenzung, eine Sozialökonomisierung des Wohnens erleben. Einfacher formuliert, das, was in Berlin als Mietendeckel mal einging in die Annalen, werden wir in einer anderen Form sehen. Ich sage das wertfrei, es gibt intelligente Momente und es gibt vor allem auch eine gesellschaftliche Verantwortung, dass man Wohnraum eingreift. Wohnen ist ein soziales Gut auch, aber gibt es eine Stadt für alle und da geht es schon los. Und in dem Moment muss man Partei beziehen. Da schaue ich mir an am Bundestag, was da jetzt im Wahlkampfprogramm steht, dass alle im gleichen Preis wohnen, wie die Berliner sich vorgestellt haben zwischen Charlottenburg und Köpenick. Das halte ich für Quatsch. Aber wir werden auf jeden Fall ein paar Aspekte wiederfinden jetzt in den nächsten sechs Monaten sitzt ja noch. Deswegen, ich sitze eher da und wundere mich wahrscheinlich oftmals und denke, mein Gott, die einen haben intelligente Vorschläge, sind aber eine kleine Partei, die anderen sind immer nur dagegen. Und die Dritten sagen, ich bin so wachsweich und artikuliere mich, wir müssen Weltfrieden herstellen und zwischendrin muss der arme Deutsche dann sein Kreuzchen machen. Das wird nicht einfach dieses Jahr, ganz klar.
Ich springe mal ein bisschen. Du bist ja als Professor an der Uni Biberach auch aktiv. Wie erlebst du denn dort die nächste Generation, ihre Werte, welche Impulse nimmst du damit? Was treibt die Generation im Moment an? Was diskutiert ihr?
Also im Moment sind sie auch wirklich, kann man wirklich direkt sagen, im Moment sind sie auch zutiefst gefrustet. Gerade die erst zwei Drittsemester, der dritte Jahrgang ist jetzt ja, also die Drittsemester heute, sind die eine Hochschule, wenn es gut läuft, 4 Wochen mal gesehen haben. Also was denen denn geht, ist nicht nur diese blöden Studentenpartys, aber allein dieses ganze soziale Wesen. Formal klappen die Vorlesungen, formal gehen die Diskussionen ganz gut auch online, ja. Aber was denen will, ist wirklich dieser Kit für ein Studium. Da muss man was lernen, aber man lernt auch andere Dinge, muss man sozusagen, ja. Das geht völlig ab und viele wohnen zu Hause. Die sind auch genervt durch den Eltern, obwohl das natürlich alles machen, damit es gut geht. Aber sind genauso gut genervt vom Studentenapartment, weil die Hälfte der Flächen vielleicht in dem und dort leer steht. Also das heißt, die machen das eigentlich ganz gut. Vordergründig merkt man nichts. Es ist so ein bisschen die Jammerei sozialer Aktion, das ist ganz klar. Aber was die zusammenhält, und jetzt wird, glaube ich, doch so ein Schuh draus, sie gehen mit dem, was wir Digitalisierung nennen, also mit diesem Kommunizieren. Gott, die sind mit dem Smartphone aufgewachsen, ja. Deswegen muss man nicht bedauern, dass die an der Kiste hängen die ganze Zeit und denken, kriegt eckige Augen, hat man, glaube ich, früher gesagt, ja. Die fordern sogar mehr Kommunikation ein. Und es ist jetzt nicht ein Hilfeschrei nach dem Motto mehr Kommunikation der Kommunikation willen, sondern es ist eher eine Situation, ja, eigentlich können wir doch viel effizienter noch werden. Das finde ich halt spannend. Also diese nächste Generation, die ist für mich sehr rational, manchmal sogar zu erwachsen, wenn ich ehrlich sein darf. Viele haben einen ganz klaren Lebensplan, wo ich immer erschrecke und denke, um Gottes Willen. Was aber dann wiederum mich entlastet, denn ich sage, die wollen nicht alle Chef werden. Manche haben einfach sagen, nee, ich mache jetzt mal ein Jahr Auszeit. Das hat man ja durch diese Gap hier Epidemie erlebt, die letzten 5, 6 Jahre, was ich gut finde, keine Frage. Aber manche verzellen sich auch, aber ganz selbstkritisch zwischen uns beiden, wahrscheinlich werden wir ja mal genauso irgendwie. Ich meine, man hat ab und zu mal doch freitags gerade sein lassen, ja, oder montags später oder gar nicht, ja. Aber wir waren dafür eine Woche komplett kaserniert an der Universität. Und das ist halt anders. Das heißt, die mit den Bachelor- und Masterstudiengängen picken die sich ihre Modelle raus und sind sehr effizient. Und die Mehrzahl Masterstudierenden, und es werden auch andere Kollegen beschreiben, die sind, ja, wird man wahrscheinlich sagen, ja, die sind dienstags, mittwochs an der Hochschule und der Rest läuft dann autonom oder die arbeiten nebenher. Und das ist, glaube ich, eine Kombination, da muss man einfach sich vor Augen halten, die leben die Digitalisierung automatisch und versuchen einen extremen Nutzen daraus zu ziehen, im positiven Sinn für sich und stoßen auf eine relativ semi-digitale Branche, Verhalten im Raum, Essenslieferungen. Also gibt es ja zig Möglichkeiten bis hin zum Bezahlen, ja. Also die Mehrzahl meiner Studenten hat Apple Pay, ohne jetzt Werbung zu machen für Apple, hat Apple Pay. Und wenn sie nur mal auf die Straße gehen in Biberach, dann gucken die mich groß an, die älteren Damen und Herren, was ist ein Apple Pay? Bisschen flapsig formuliert, ja. Wir merken dazu, ich mache pro Semester immer eine Umfrage unter denen Lieblingseinkaufsort und hoffe natürlich immer noch so als semi-mittelalter Mann, dass sie jetzt was vom total tollen Biberacher Marktplatz mit Stuck und mit vor allem Fachwerk erzählen. Dann sagen die, das ist der Amazon Foodlocker neben der Tankstelle, da bringe ich meine Pakete in und hole sie ab, ja. So, und das ist, glaube ich, zum Schluss muss man hören. Und hat nichts jetzt mit online zu tun, aber die sind diejenigen, die dem Ganzen, wir sehen es ja noch vielleicht kritisch, weil wir die alte Welt kennen, aber die sagen, das ist doch ein Angebot, lieber Herr Bayerle oder lieber Herr Jung, ich nutze das einfach, das ist effizienter Und ja gut, das mit der Innenstadt mag sein, aber vielleicht gibt es neue Lösungen. Pop-up. Und dann komme ich wieder mit meinem langen Mietvertrag. Und das sind halt genau die Diskussionen zwischen der nächsten Generation und denen, die es anders gelernt haben, auch offen gesprochen.
Ja, absolut, bin ich bei dir. Du hast ja gerade das Stichwort gesagt, sie sind mit dem Smartphone aufgewachsen sozusagen. Und du hast mir auch erzählt, dass ihr im Unterricht gerade das Thema Instagrammability der Immobilie diskutiert. Ja. Also wie wichtig ist es, dass die Immobilie von Influencern geliked wird, dass sie sexy rüberkommt, dass sie tolle Stories hat? Ist das ein Trend, der für diese Generation auch völlig normal ist?
Definitiv. Da gibt es vielleicht auch eine blöde oder komische Anekdote, die mir im Podcast sieht man nicht, wie ich wahrscheinlich jetzt rot werde. Auf meinem Smartphone, auf Instagram präsentieren sich ab und zu mal irgendwelche Damen und Herren, ja. Die sind alle angezogen, um da mal jetzt klar zu sagen, aber mein Papa auf dem Smartphone sind immer irgendwelche Models. Und jetzt komme ich auf den Punkt. Meine Töchter hat nichts gesagt, wenn der Essen abgebildet wäre. Daraufhin sagt meine Große, ja, ich dachte, da kommen bei dir Immobilien. Und das jetzt wieder vorweggenommen, wenn man drüber nachdenkt, haben wir aus dem Times Square, haben wir vielleicht aus dem Messeturm, wir haben nicht so eine angelsächsische, asiatische Kultur des Darstellens, des Brandings, des Namings. Und deswegen erlebe ich eigentlich jetzt, ich rede von der nächsten Generation, die mal Flächen und Büros anmietet. Die lassen sich nicht von einer Adresse Nummer 1 beeindrucken, sondern die hätten gerne ein Gesamtkonzept. Deswegen, du merkst ja selber, ich tue mir da so ein bisschen schwer, eine Wertstiftung, die müssen also eine Wertstiftung ableiten dadurch. Und wir kamen auch deswegen drauf, One Times Square oder Times Square One, ein Gebäude, was ja in der Literatur bekannt ist und immer Neujahrsaktivitäten passiert. Das ist ein Gebäude, was ein Objektwert hat von einem symbolischen Dollar, aber bewertet wird durch die Mieteinnahmen, durch diese geniale Werbung im Times Square. Und das war so der Anlass zu sagen, denken wir eigentlich falsch mit unserem Quadratmeter Euro oder versuchen wir langsam eine neue Währung zu finden, wie zum Beispiel der Carbon Footprint auf der anderen Seite. Gibt es vielleicht ein Instagram-Ability Preisschild? Die gibt es schon, die Dinge. Nicht umsonst werden ja gewisse Hotels oder viele Hotels gehen ja auf diese Geschichte, sind also uns voraus. Immobilienmäßig werden es immer mehr, London vor allem, ein bisschen Paris. Aber das ist halt ein träger Prozess und ich glaube, eine Wertstiftung durch ein Naming Branding zu finden, ist deswegen auch wichtig, denn wir bauen ja im Moment viele Höfe, Terrassen und Gärten. Keine Frage, keine Kritik, aber halt vielleicht auch ein bisschen Kritik, denn wenn alle gleich heißen, dann habe ich kein wettbewerbsdifferenzierendes Merkmal mehr. Und diese Generation wird auch den Arbeitgeber danach entscheiden, wie cool er sitzt. Und cool ist immer eine relative Größe.
Absolut, ja. Gibt es denn eine Lieblingsimmobilie von Thomas Bayerle?
Oh ja, die gibt's. Die ist auch schon ein bisschen älter jetzt, aber nicht bald. Das sind die Roppongi Hills in Tokio. Meine Zeit in meinem Studium und nach dem Studium in Japan. Und da wurden die noch nicht gebaut, die sind später gebaut worden, aber das war für mich jetzt auch ein bisschen verklärt vor fast 20 Jahren, das erste Mixed-Use-Ensemble. Und wenn man da so steht und da einmal vorbeilief dann, und dann haben wir gesagt, Mensch, also wenn es mal irgendwie so möglich ist, dann kaufen wir da oben mal eine Wohnung. Denn da hat man einen fantastischen Blick über Tokio. Und das ist halt so ein bisschen meine asiatische Prägung. Wenn ich in New York das gemacht hätte, wäre wahrscheinlich irgendwie Blick aufs Chrysler Building was. Aber Roppongi Hills war seiner Zeit voraus und liegt halt auch in dem coolen urbanen Hotspot in Tokio. Ja, eine Lieblingsimmobilie, die aber mehr Weg durch dieses Außenrum als weniger jetzt über das Objekt selbst. Wie gesagt, das ist auch ein bisschen Jahr gekommen, ist vielleicht eine kleine Stilikone geworden. Aber das finde ich total toll, die Roppongi Hills, ja, als Ensemble.
Spannend, ja. Wir kommen gleich nochmal drauf zurück. Thema Japan habe ich mir auch notiert. Ich weiß, dass du da ja doch ein Faible für hast und ich weiß auch, was du heute Abend vorhast. Das verraten wir nachher nochmal vielleicht. Aber vorher wollte ich nochmal gerne wissen, wenn du so deine Immobilienkarriere einmal so Revue passieren lässt, die ja mitten im Fluss ist, aber gab es da irgendeinen spannenden Moment, wo du sagst, das war so ein absolutes Highlight?
Ich fang mal negativ an, denn die Frage ist ja was Positives. Ich habe viele positive Erfahrungen gemacht, immer mit Vorgesetzten, muss ich ganz klar sagen. Ich hatte wahrscheinlich auch das Glück bisher und auch hoffentlich die nächsten auslaufendes Leben noch. Ja, ich hatte immer Vorgesetzte, die einen gefördert haben, die aber auch relativ direktes Feedback gegeben haben. Wenn ich also sage, ich sage negativ, dann war für mich ein dramatisches, aber auch ein positives Erlebnis die Insolvenz der IVG. Das mag jetzt erstmal kurios wirken. Und ich sage jetzt bewusst nicht, man muss mal durch eine Insolvenz gehen. Aber ich würde die Erfahrung nicht mehr missen. Und zwar aus einem ganz anderen Grund. Wie wird mit Mitarbeitern kommuniziert in so einer Situation? Und zwar real time. Das geht ja so schnell als börsennotierte Gesellschaft. Und da habe ich viel gelernt damals von, kann man ja sagen, Wolfgang Schäfers. Ich habe viel gelernt von Nieslein. Und zwar jetzt nicht der Einzelfall, das ist eine andere Diskussion, sondern die Frage, wie informiert man Mitarbeiter? Und da habe ich eins gelernt, informier zeitnah, informier offen und ehrlich, lass Marketing-Sprüche weg und die Welt wird morgen besser. Und dann ganz klar, da ist ein Schockmomentum da. Aber rückblickend, ich durfte an einem Tag leider Gottes auch mal mehr als 10 Leute die Botschaft mitteilen. Das muss man, kann man nicht üben, das muss man machen. Und ein Großteil hat klar gesagt, rückblickend dann, wir haben immer noch ein Netzwerk, gesagt, es war viel besser als eine Hinhaltegeschichte. Ich will es gar nicht verklären, das ist die Blaupause, wie man es machen muss, das kann man oftmals nur ad hoc entscheiden, aber ich glaube, eine transparente Geschichte, eine ehrliche Geschichte auch und natürlich auch mit einer Portion, ja, hinten geht es doch ein bisschen weiter. Ich glaube, da kann ich ganz gut mit leben. War jetzt eine andere Antwort vielleicht. Positiv, sicherlich sehr stark. Ich hatte durch die Deutsche Einheit, wo ich ja dann angefangen habe bei der Dresdner Bank, man hatte auf einmal eine Verantwortung, die war unvorstellbar, vor allem über die Hierarchie definiert. Dinge, die es heute in der Form nicht mehr gibt, zumindest mal nicht in Extremform, ja. Also man war Mischung zwischen Nachtsklave für irgendwelche Vorstände mit Excel-Sheets und PowerPoint, die waren damals so ein bisschen bunter. Und gleichzeitig hat man aber auch eine Entscheidungsautonomie gehabt in dem, was ich gemacht habe, Immobilien. Da wurde einem manchmal schon Angst und Bange, wenn man dann so 2 Raumwohnungen in Halle vorgeschlagen hat als Vertriebsmomentum. Und die wurden gekauft, ohne dass die Leute hingefahren sind. Das waren Momente, da habe ich schon mal in mich gehalten. Links in der BWL gefangen und rechts im Vertrieb. Das fand ich hochspannend, offen gesprochen. Ja, ich sage das wertschreiben, Gottes Willen. Aber wie gesagt, heute bin ich auch geprägt durch das Thema, das Leben wird schneller. Und da hadere ich so ein bisschen mit der Branche. Wir hängen halt in vielen Dingen wirklich noch hinterher. Das soll keine einzige Maßnahme unterminieren, die wirklich nach vorne geht. Aber letztlich bin ich doch Ökonom. Ich brauche so ein Grundrauschen, so eine Grundsubstanz, so einen Standard, wo ich sage, man, dann macht es auch Sinn in der breiten Auslegung des Marktes. Dann, sonst haben ja alle wieder grauer Fensterrahmen irgendwie und weiße Gebäude. Ich sage das wertfrei, aber wenn das der Markt ist, dann muss es doch einen geben, der mal ein rotes Haus baut. Ja? Und das ist so ein bisschen immer, was Evolution ist. Es muss was Neues kommen. Aber das ist vielleicht rückblickend auch ein bisschen verklärt, denn wenn alle halt nur noch graue Autos fahren, E oder Diesel ist egal, dann ist es wahrscheinlich der Markt und das ist jetzt Henne-Ei-Spielchen, dann bieten wir nur an, dass es schon gut läuft und bieten nicht an, was die nicht wollen, aber die wissen nicht, dass sie es nicht wollen. Also ja, das ist wie gesagt, eine Geschichte. Ja.
Thomas, du bietest einmal im Jahr etwas an, was kein anderer anbietet, nämlich das sozusagen das rote Haus in der grauen Masse der ganzen Reports und du ahnst, worauf ich anspiele. Es ist dein Weihnachts-Research Report. Ich freue mich jedes Jahr drauf. Ich finde es hochspannend, wie du Zahlen und Weihnachten hier einmal in den Shaker gibst, einmal kräftig schüttelst, eine Prise Spaß und Freude hineingibst und daraus kommt dann ein Report. Wie sind die Reaktionen darauf? Erzähl mal.
Also erstmal, ich sag mal so, wenn man sich die Downloadzahlen anschaut, dann frage ich mich ja manchmal privat, mein Gott, du machst übers Jahr sinnvolle, rationale Dinge, ja? Und die haben eine gewisse Downloadzahl, aber dieses Weihnachtsding, Christmas Tracker, der schlägt alle Rekorde irgendwo, ja? Vor allem, ja. Und das ist für mich so ein Sentiment, es geht November los, wann kommt der denn? Und das ist ja ein schönes Zeichen, dass es wohl halt gelesen wird und in der guten alten Zeit, also vor Covid, es gibt viele immobilienwirtschaftliche Weihnachtsfeiern, wo das aus dem Ding vorgelesen wird. Das ist für mich fantastisch, sage ich ganz offen. Die Idee war ganz, ganz banal, immer vor dem Hintergrund, wie kann man sich vielleicht verbessern. Ich hatte ein denkwürdiges Momentum, das ist jetzt über 10 Jahre her. Da kamen aus einem Bankhaus in Frankfurt, in Farbe Rot, kamen 12 Weihnachtspostkarten. Die waren halt alle gleich, weil es ein großes Bankhaus ist. Und 2 haben es persönlich geschrieben, lieber Thomas, und die anderen war halt so, ja, war halt so eine Schlange, wo ich immer gedacht habe, wer hat da jetzt was geschickt, ja? Ich konnte den Namen nicht lesen. Also 10 nette Menschen der Farbe Rot haben mich am Weihnachten beglückt mit so einem Ding, finde ich total toll. Aber ich konnte es. Und da war die Idee geboren, wie kann man eigentlich mal was Cooleres machen, als Weihnachtskarten verschicken. Nochmal, das ist mir dankbar, wenn man sowas bekommt, das ist auch schön, das ist wirklich ein Zeichen, dass man mitdenkt. Aber ich gebe offen zu, es wird keiner sich mehr hinsetzen und eine handgeschriebene Weihnachtskarte machen, das macht man ganz selten, nicht mal mehr bei Super-VIP-Kunden, sage ich ganz, ganz offen. Ich war aber auch nie ein Freund von diesen blöden tanzenden Weihnachtsmännern auf E-Mail, das geht bei mir also gar nicht. Ja. Und so wurde das Produkt geboren, also Research-Bezug, ganz hart, und vielleicht mit so einer netten Kommentare, wo man ein bisschen schminzen kann. Und das soll ja an die Weihnachtszeit auch passen. Ja. Genau. Alkohol war übrigens nie ein Spiel, während der Gestehung erst danach.
Ja, genau. Ja, gut. Ich glaube, es wäre jetzt zu früh zu fragen, kommt der dieses Jahr wieder und zwar wann? Aber wir hoffen alle ganz fest darauf. Lieber Thomas, bitte mach weiter. Wir brauchen den Christmas Tracker.
Danke. Also Weihnachten kommt ja auch dieses Jahr wieder. Schauen
wir mal. Ja, hoffentlich auch die Weihnachtsmärkte, ne? Dann können wir wieder ein bisschen Innenstadt genießen.
Wenn ich anhaken darf, vielleicht ganz kurz, ist ja in Aktion. Weihnachtsmärkte haben, man sieht immer nur die großen, aber 90% sind lokale Märkte, wo sich die Vereine die Kasse füllen fürs Jahr. Und allein das ist ein Grund für mich, auch da wirklich, mich wirklich dorthin zu geben. Ich mag die großen auch, aber meine Lieberen sind die kleinen. Weil da kommt der Euro halt relativ direkt bei der F-Jugend, der Fußballclub an. Und das ist für mich auch wichtig, ein soziales Thema. Also man kann auch lustig sein, Alkohol konsumieren, Waffeln essen und noch was Gutes für die F-Jugend tun. Dann ist es gut. Und das ist, darf man nicht vergessen, was in diesen Zeiten bei sowas auch wegbricht, offen gesprochen.
Ja. Unbedingt, ja, das werden wir machen. Und wir haben gerade hier im Rotonda Hamburg Team diskutiert. Wir wollen zu Weihnachten auf jeden Fall was Cooles machen mit den Mitgliedern, aber das verraten wir dann später, wenn wir soweit sind. Genau. Wie entspannst du denn, wenn du mal nicht über Beton, Stahl und Glas nachdenkst, sondern wenn du mal die Immobilienmappe zuklappst? Und was treibt dich an? Was ist deine Leidenschaft? Wo tankst du wieder auf?
Also Leidenschaft ist sicherlich immer der Tritt raus aus dem Flugzeug, was dann wir normal als Urlaub oder kleine Flucht bezeichnen irgendwo, ja. Eigentlich geht es bei der Reise sogar schon los, ja. Also wenn man es mal in die Corona-Zeit bringt, Wald, Waldboden und ganz normal laufen. Ich sage jetzt nicht wandern, das macht einem so alt, laufen, aber nicht joggen, sondern laufen. Und man sieht so viel im Wald, total irre, ja. Also das heißt, es ist die kurzfristige Geschichte, die nicht anders geht im Moment. Aber grundsätzlich ist für mich Erholung in der Tat Reisen. Das hat es aber überhaupt nichts zu tun mit 2 Wochen liege ich am Strand und versuche mir den Hautkrebs da herbeizuführen. Ja, das nicht, sondern ob das immer aktiv oder ist, ist eine andere Frage. Es ist immer so ein Tag wirklich rumlümmeln und nichts tun am Wasser. Und dann aber auch ein Tag Städte, natürlich auch Immobilien, ganz klar. Und das, was die Region zu bieten hat, das kann ein Vulkan sein, das kann eine Töpferei sein, das kann alles Mögliche sein im Prinzip. Von daher kann man als Immobilienmann offen gesprochen auch im Urlaub nicht loslassen. Aber ich kann ganz gut eigentlich entspannen. Ich muss aber was machen. Und das ist für mich ganz wichtig. Und das ist das, was antreibt. Man sagt mir durchaus nach, wenn man mich nicht kennt, der ist immer so hibbelig, ja. Ja, mein Gott, ich leg's jetzt auch nicht mehr ab, dass ich hibbelig bin. Aber ich gebe zu, da so ein bisschen Drang, dass man Sachen verändert, verbessert, vielleicht auch manchmal. Stichwort Transparenz, ja. Und viele Sachen vielleicht manchmal auch zu schnell spricht, weil man halt so viele Gedanken entwickelt. Das kann man jetzt positiv wie negativ sehen, ja. Aber ich denke, das ist das, was mich antreibt. Und ja, noch gehen meine Kinder mit auf diese Reisen. Es wurden also von klein schon willig gezwungen, die Welt zu erkunden. Die werden nicht mehr dabei sein. Und da gibt es ein anderes Reisen irgendwann mal. Und das ist etwas, wo ich sagen kann, da kann ich wunderbar entspannen. Das ist ganz spannend. Übrigens, deswegen ist die Phase im Moment auch, dass in der Welt, wenn man groß geworden ist, dass man Funktionen noch trennen kann, arbeiten, erholen, konsumieren. Es ist ja, wenn man ehrlich ist, zu einer grauen, amorphen Masse verschwunden. Parallel blinkt und hupt überall, man ist erreichbar, ist ja manchmal gut, manchmal schlecht. Dieses Abschalten im klassischen Sinn, ich fühle den Akku, indem ich nichts mache, da bin ich nicht. Ich kann eher umgehen, dass man ab und zu mal daran geht an das Zeugs, aber ich mag es nicht, ganz banal, wenn man zwischen 12, 30 und 13 Uhr meint, man muss mittags anrufen. Da bin ich immer so flapsig und sage, Mensch, schön, dass Sie sich melden nach Mittagspause. Oh, habe ich Sie gestört? Ich sage, ich hätte ja nicht rangehen müssen ans Smartphone, aber hätten Sie um 12:30 angerufen, mal ehrlich. Ja, und dann merkt man schon, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, es sind so ein paar Sachen eingerissen, die würde ich gerne zurückdrehen. Und es hat eben auch was mit dem Thema der Erholung und des Akkus zu tun und jetzt weniger mit dem Arbeiten. Und das ist nochmal ganz wichtig. Aber lange Rede, kurzer Sinn, Flughafen Frankfurt, irgendein zufälliges Ticket finden, da bin ich sofort dabei.
Super. Und ich wollte ja noch den Zuhörern verraten, was du heute Abend machst, wenn ich darf. Ne? Da gibt es ja eine Verbindung zum Thema Roppongi Hills, Tokio, Japan. Du machst heute Abend nämlich eine Sake-Probe. Also du frönst dann sozusagen dem virtuellen gedanklichen Reisen nach Japan und holst es dir nach Hause. Finde ich eine coole Geschichte. Also dazu schon mal sehr zum Wohl.
Ja, vielen Dank, vielen Dank. Vor allem deswegen, weil ich habe, also wir haben es erst im letzten Jahr entdeckt, muss man ja wahrscheinlich sagen. Ich meine, wenn man mir vor 2 Jahren gesagt hätte, ich setze mich vor ein Notebook mit 20 anderen und trinke da auf Anleitung irgendwie, was ist das jetzt für ein Mist, ja, sage ich ganz offen. Meine Frau ist überzeugt und hinten raus wird es ja immer lustiger, je nach Proben, ja. Aber ich glaube, viele, die jetzt wahrscheinlich auch zuhören, haben so eine Gin-Probe wahrscheinlich mitgemacht oder 2, 3, 4, ja. Da ist ja viel passiert. Und jetzt machen wir es heute Abend wieder. In Japan passt ja gerade Sakura, also Blüten. Kirschblütenfest und Kirschblütensaison. Und da kann man dann schon mal durchaus mal vom Notebook sitzen und sich gegenseitig zuprosten, ohne jetzt dann aus der Rolle zu fallen, und kann einfach mal Dinge machen. Ja, wenn man die Augen schließt und rausguckt, dann hat man vielleicht die Ponke Hills vor sich oder in so einem Ryokan, ja. Und es macht halt Spaß, weil es auch beruhigt. Und ja, private Meinung, am Schluss muss keiner mehr fahren und man kann eigentlich nur noch eine Etage hochmarschieren. Hat auch seine angenehmen Seiten, so eine Geschichte, ja.
Absolut, absolut, absolut. Ich bin ja immer total neugierig bei meinen Gästen, was sie so für Lieblingsrestaurants haben. Hast du irgendein Lieblingsrestaurant, wo man dich öfter antrifft? Erzähl mal.
Ja, also öfter ist relativ, mache jetzt einfach mal Werbung, Barreis, Schwarzwald, Bayersbronn. Da mich öfters an, wobei öfters ist strapazierfähig, weil einen Tisch dazu bekommen, da, naja, gehen manche Schwangerschaften manchmal kürzer, ja. Also ansonsten die Frage aber auch anders zu beantworten. Ich lasse mich ungern auf was festnageln, weil ich bin eher jemand, der immer den Frankfurt-Journalist sagt, hat was Neues aufgemacht, lass uns hingehen. Also ich kenne doch sehr viele Lokale. Um 90% war ich nur einmal und nie mehr wieder. Aber nicht, weil es nicht schlimm war, nicht gut oder schlecht war, sondern okay, ist in Ordnung. Aber ich gebe immer jedem eine Chance, egal durch was es ist. Es kann vom Pop-up über einen Foodtruck bis hin zum, ja, Scheine-Lokal sein. Da bin ich offen. Aber ich habe ganz selten eine Routine entwickelt. Die Schwarzwald-Geschichte hat einen privaten, historischen, familiären Bezug. Das ist so. Aber ansonsten bin ich für alles offen. Und ich glaube, gerade deswegen, wie das Stichwort Asien, die Küche dort ist halt auch sehr dermaßen heterogen, dass man einfach gezwungen wird, auch permanent in die Töpfe zu schauen und mal gucken, was ist jetzt was Neues da drin. Ich habe aber auch überhaupt kein Problem, mal ordentlich 500 Gramm Medium Rare zu mir zu nehmen und da was zu trinken dazu. Das gehört auch dazu in meinem Leben. Da finde ich es eigentlich auch ganz gut. Und da gibt es schon in Frankfurt ein, zwei Lokale, wo man mich dann öfters mal trifft. Ja. Aber ansonsten, nee, gib jedem eine neue Chance und dann wird der Markt das schon richten. Wenn ich ein halbes Jahr vorbeilaufe und das eher zu, dann weiß ich, auch nicht mehr jetzt geschmeckt, aber war ich wohl der Einzige, ja. Wie im Umkehrschluss, wenn man Schlangen sieht, sagt man, mein Gott, gut, dass ich zu Beginn dabei war, jetzt ist der Hype ausgebrochen. Und das finde ich gut eigentlich.
Ja, sehr cool. Ja, das muss ich sagen, ist eigentlich ein schöner gedanklicher Abschluss, so wenn wir in den Gourmet-Welten so ein bisschen schweben, weil das ist eben doch kein träger Vermögensgegenstand, sondern was Leckeres, was wir genießen können. Und ja, ich sag ganz herzlichen Dank, lieber Thomas, für unser anregendes Gespräch, für viel Inspiration, für neue Perspektiven und für vieles, was bleiben wird. Also nicht alles wird sich verändern, aber schauen wir mal, was in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren passiert. Herzlichen Dank an Professor Dr. Thomas Beierle und ich freue mich schon auf die nächste Sendung am darauffolgenden Freitag, denn dann begrüßt euch an dieser Stelle wieder mein Kollege Alexander Heinze mit einem ebenso spannenden Gast. Es kommt nämlich vorbei. Investment-Punk Gerald Hörhahn. Und er wird garantiert polarisieren. Blitzgescheit, provozierend, ungewöhnlicher Karriereweg. Von Harvard über JP Morgan hin zum auffälligen Punk, der Millionen bewegt. Also seid gespannt und schaltet wieder rein beim nächsten Podcast. Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr unsere Homepage unter www.interact.network. Ich wünsche euch im Namen des gesamten Teams eine gute Zeit, bleibt gesund und wir hören uns beim nächsten Podcast. Euer Stefan Jung.
Interact Insights, der Business Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.